Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck, ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzok.
Servus, hallo. Tom. Hast du es jetzt richtig betont?
Ja, ich dachte eigentlich immer, wir haben eine Rückmeldung bekommen vom Hörer Edmaldungi auf Twitter. Edmaldungi. Der gesagt hat, diese Hockeyballs sind ja wirklich toll, aber also diese Betonung von Berlin, vorne, Berlin, wie ich sonst immer gesagt habe, das passt ihm gar nicht. Und ich dachte eigentlich immer, I'm from Berlin, also sagt man das nicht so? Sagt man, I'm from Berlin?
Ich glaube, korrekt ist es Berlin, die Betonung aufs I, aber ich fand es auch nicht schlimm vorher. Also
habe ich echt falsch gemacht einfach.
Ja.
Das ist schlimm, aber jetzt habe ich es richtig gemacht. From Berlin.
Muss so das Intro der ersten 10 Episoden halt nochmal neu aufzeichnen.
Ich nehme einfach das jetzt und schneide das immer davor.
Ja.
From Berlin. Merke ich mir. Danke für den Hinweis. War jetzt zwar kein wirklich inhaltlicher Hinweis, aber wir nehmen ihn gerne auf. So sind wir hier bei den Hockey Buddies.
Ja.
Tom, what a time to be alive, wenn man Eishockey-Fan ist, oder? Also jetzt gerade aktuell NHL, WM, geht eine Menge. Und ja, mit teilweise gutem, teilweise schlechtem Erfolg aus deutscher Sicht. Aber ich glaube, das sind auch heute wieder unsere Themen. NHL und WM. Wir hatten mal angefangen und haben hier ein bisschen, ich sag mal, abgehoben über Eishockey diskutiert. Also nicht, dass wir abgehoben sind, sondern dass wir so ein bisschen distanziert waren. Also vom aktuellen Geschehen. Aber ich finde, das wäre jetzt Quatsch, weiterhin irgendwie über keine Corsi 4, Fenwick 4, Scoring Chances und gute Schüsse, schlechte Schüsse und was weiß ich, plus minus zu diskutieren, wenn dann gleichzeitig NHL-Playoffs mit Leon Draisaitl und Tom Kuhnhackl laufen und eben die Weltmeisterschaft in Deutschland, oder? Also wir bleiben auch heute beim aktuellen Geschehen.
Ja, finde ich auch. Wir haben zwar mal gesagt, wir wollen nicht so der reine News-Podcast sein, aber bietet sich halt an, das fing ja bei den DEL-Playoffs schon so an und da hat sich das ja ganz gut etabliert eigentlich. Und irgendwann ist ja auch wieder Off-Season und irgendwann ist dann auch wieder Regular-Season und dann sind die Themen eventuell auch wieder ein bisschen kleiner und dann können wir es auch wieder breiter fächern, aber momentan macht es einfach Sinn, so regelmäßig drüber zu sprechen. Passiert ja auch jede Menge.
Denke ich auch. Findest du, dass meine Stimme im Arsch ist? Meine Stimme ist ein bisschen im Arsch, oder?
Warst du ein bisschen laut heute Nacht?
Ja, aber ich habe halt auch echt dann irgendwie, also dieses NHL-Kommentieren in der Nacht ist schon wirklich großartig. Aber die Schlaferei außenrum, erstens viel zu wenig, zweitens zerstückelt. Heute habe ich mir letzte Nacht, Spiel 7, in einem Ducks gegen Edmonton Oilers, habe ich mir so eine zusammenfaltbare Matratze mitgenommen und so ein Würfel. Ist dann so ein Würfel, ich sag mal, Meter mal Meter mal Meter am Ende und dann kannst du den ausfalten und dann habe ich mich dann irgendwie zwischen 1 und 3 habe ich mich nochmal aufs Ohr gehauen. In der Kabine, denn ich glaube, ich verrate ja kein Geheimnis, wir sind bei der Zone, wenn es um die NHL geht, nicht vor Ort.
Ihr seid nicht vor Ort?
Nein, nein. Und hab dann einfach noch ein bisschen schlafen müssen und irgendwie, ja. Also es macht echt momentan extrem viel Spaß. Ich finde es auch cool, dass man alles schauen kann. Also ich habe immer noch NHL-TV natürlich und verfolge da auch die Spiele, schaue die teilweise live oder halt dann real life oder die längeren Highlights, diese Condensed Games. Aber also, ohne jetzt irgendwie Eigenwerbung betreiben zu wollen, The Zone bringt viele NHL- und WM-Spiele auch im Real Life. Das für 10 Euro im Monat, wollte ich bloß nur kurz anmerken. Und Sport1 überträgt ja auch die Weltmeisterschaft. Also man kann das auch alles schauen, was aktuell passiert.
Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Es ist halt wirklich, da war ja deine Einleitung mit What a Time to be Alive schon ganz gut eigentlich. Es ist nicht so lange her, dass man dann tatsächlich für viele Sachen einfach suchen musste, dass man Spiele halt auch nicht so live gucken konnte oder geschweige denn im Real Life noch sehen konnte. Gerade bei der Eishockey-WM jetzt, wenn man nicht The Zone-Kunde ist, ist es natürlich dann auch schwer, einige Spiele dann halt irgendwie nochmal sich anschauen zu können. Und da kann man die IIHF vielleicht ein bisschen kritisieren. Die Highlight-Packs, die sie da zusammenstellen, sind jetzt auch nicht immer unbedingt aussagekräftig.
Das ist das. Jetzt sind wir doch ein bisschen weg vom aktuellen Geschehen, aber finde ich ganz gut. Wir tauchen dann gleich ein in die NHL und in die WM. Aber das ist immer so eine Geschichte. Ich mache auch teilweise so 1,30 Zusammenfassung fürs Internet, für online. Ne? 1,30 muss das dann immer sein, online. Weil irgendwie so die Auffassung ist, ja, wenn was länger als 1,30 ist, dann schaut sich vielleicht das keiner an. Aber wenn ich eine Eishockey-Zusammenfassung mit 7 Toren in 1,30 mache, Weiß ich nicht, ob ich die überhaupt machen muss, weil das siehst du bei keinem Tor, wie es wirklich entsteht. Und du kannst überhaupt nicht so wiedergeben, wie der Spiel dann auch gelaufen ist, sondern du siehst dann, ja, einer holt aus, schießt, drin ist er, zack. Vielleicht noch ein Safe mit dazu, zwischenzeitlich ein paar Fans, die Party machen oder betrunken schlafen und dann sind die 1:30 halt voll. Und weiß nicht, so eine Zusammenfassung mit 4-5 Minuten oder mal so ein Condensed Game mit 10 Minuten. Ich glaube, wenn man sich informieren will über das Spiel als Eishockey-Fan, dann schaut man sich das auch an. Also wir ja sowieso. Ich bin ja sowieso, sag so maximal minimal vier bis fünf Minuten müsste so eine Zusammenfassung schon sein, damit man auch erkennen kann, wie ist das Spiel eigentlich gelaufen. Denn es geht ja nicht nur darum, die Tore zu schauen, sondern man will ja auch sehen, wie ist das Spiel gelaufen, was ist passiert, wie ist vielleicht ein bisschen hin und her gegangen, was waren die verschiedenen Phasen des Spiels.
Ja, vor allem gute Highlight-Packs sind ja dann auch wirklich so geschnitten, dass du auch wirklich einen guten Eindruck vom Spielverlauf bekommst. Wenn wir da jetzt Richtung NHL rüber switchen, bei Sportsnet finde ich das immer sehr, sehr stark auf sportsnet.ca, also CA. Der kanadische, was sind die? Das ist ja Fernsehanstalt eigentlich, ne? Ein Riesennetzwerk, die dort in Kanada die NHL-Rechte besitzen und die schneiden wirklich Highlight-Packs so gut zusammen, dass du wirklich die Geschichte des Spiels quasi von Beginn bis Ende verfolgen kannst, sondern ist das vielleicht nicht jedes Tor oder jeder Mega-Safe, aber du hast vielleicht, wenn jetzt, wir kommen auf die Toronto Maple Leafs, aber wenn jetzt vielleicht Nazem Kadri irgendwie im ersten Drittel einen komischen Check abbekommen hat und dann im dritten Drittel das entscheidende Tor schießt oder so, dann wird in diesem Highlight-Pack das so verfolgt und das kannst du in anderthalb Minuten, vielleicht kannst du das dann auch so zusammenschneiden, dass es irgendwie passt, aber eigentlich die wirkliche Geschichte wird schon eher dann in einem längeren Highlight-Pack erzählt.
Ja, in der NHL machen sie es ja auch oft so, dass sie einfach nicht Highlights nochmal neu vertont machen, sondern dass sie einfach das Play-by-Play einfach zusammenschneiden und halt stückeln und kürzen. Ja. Was ja als Sport 1 zum Beispiel mit einem Deutschlandspiel dann auch eben im Vorlauf auf ein anderes Spiel auch gemacht hat, das fand ich sehr gut. Also da hat man einfach aus dem Spiel halt dann irgendwie einen Live-Kommentar in dem Fall von Basti Schwele und Rick Goldmann rausgenommen und hat das dann halt als lange Zusammenfassung gezeigt. Das finde ich gut, weil dann hast du halt auch gleich die Analyse mit dazu und so weiter. Also das dann ist das eigentlich rund, finde ich.
Und du hast echte Emotionen.
Ja, genau. Stimmt, genau. Du musst die praktisch nicht mehr nachliefern. Wobei, wenn du die Highlights machst, dann machst du die eigentlich normalerweise kurz nach dem Spiel, bist du eigentlich auch noch so drin, dass du die Emotionen auch noch hast, noch weiter transportierst, denke ich. Ja, heute mal Start NHL, denke ich, weil wir sprechen jetzt am Donnerstagabend, heißt es ist jetzt der Tag nach dem Ausscheiden der Edmonton Oilers aus den Playoffs, der Tag, nachdem es für Leon Draisaitl, Connor McDavid und Co. vorbei ist, auch der Tag nach Spiel 7 zwischen Sid und Ovi. Ich weiß, Eishockey ist ein Mannschaftssport, aber in dem Fall Penguins gegen Capitals oder in dem Fall andersrum, ist es halt einfach Sid gegen Ovi oder Ovi gegen Sid. Ja, Tom, was machen wir mit der Nacht, mit der letzten? Mit zuerst dem Sieg der Pittsburgh Penguins in Spiel 7 bei den Washington Capitals und dann dem Heimsieg der Anaheim Ducks gegen die Edmonton Oilers, ebenfalls Spiel 7.
Ich glaube, im Groben kann man sagen, dass ich einfach keine Tipps mehr abgeben werde. Ich habe den Oilers gegen die Ducks eigentlich ganz gute Chancen ausgerechnet gehabt. Und ich habe vor allem gesagt, dass bei den Washington Capitals, dass es jetzt das Jahr ist, wo es passieren wird, wo sie die Pittsburgh Penguins überwinden können und wo sie vielleicht sogar den ganz großen Wurf machen und vielleicht sogar den Stanley Cup gewinnen. Und ja, jetzt haben sie beide Sommerpause und können sich auf die nächste Saison vorbereiten. Wobei, ja, wir gehen ja, glaube ich, gleich auf die einzelnen Serien. Es ist komplexer, als es vielleicht auf dem ersten Blick aussieht, finde ich. Also gerade jetzt bei der Washington-Pittsburgh-Serie finde ich schon, dass man, die Kritik ist natürlich immer sehr schnell dann Richtung Ovechkin und das ist mir tatsächlich sehr, sehr einfach, ja. Viel zu einfach.
Du musst nicht immer sagen, wir gehen ja wahrscheinlich gleich, sondern du bist ja erstens der bessere Teil der Hockey-Buddies und zweitens der gleichberechtigte Teil der Hockey-Buddies. Das heißt, du kannst da hingehen, wo du willst. Du kannst sofort in die Analyse rein, du kannst sagen, fand ich total scheiße letzte Nacht oder was weiß ich. Ich als alter Edmonton-Fanboy und Vancouver Canucks Hasser, finde es toll, dass die Oilers raus sind oder so. Umgekehrt, egal, du kannst machen, was du willst.
Du bist frei. Ich dachte, weil deine Frage so einleitend war.
Nee, genau. Also grundsätzlich war es halt eine offene Frage, was machen wir jetzt mit der Nacht? Und dann können wir gerne in die Serien reingehen. Ich hätte halt vielleicht vorher, also ganz grob ist das natürlich eigentlich das, mehr kannst du wahrscheinlich in einer Nacht nicht kriegen. Ja? NHL-Eishockey jetzt, vor allem auch aus deutscher Sicht. Erst die beiden dominierenden Spieler der letzten Jahre mit Sidney Crosby und Alex Ovechkin gegeneinander in Spiel 7, auch noch mit der Vorgeschichte natürlich, dass die Capitals da immer den Kürzeren gezogen haben, und du hast ja gerade gesagt, das ist eigentlich jetzt, eigentlich ist das Fenster jetzt wieder zu mit der Niederlage. Ja. Der Wahnsinn, wie es die auseinanderwürfelt, die Capitals. Und dann halt danach Leon Dreisaitl als junger NHL Superstar mit der Möglichkeit, früh in seiner Karriere eben da ins Conference-Finale schon einzuziehen und mit der sehr, sehr starken Serie. Ich habe so den Eindruck, du würdest gerne mit den Capitals, bis auf die Capitals ein bisschen eingehen, die ja zurück waren, 1-3 in der Serie aufgeholt haben, auf 3-3 und dann eben eigentlich mit Home Ice Advantage die Möglichkeit gehabt haben, die Penguins rauszuschmeißen. Ich hatte auch ehrlich gesagt dann, also ich hatte nach 1-3 hatte ich nicht mehr an die Capitals geglaubt, aber nachdem sie aufgeholt haben auf 3-3 und also das Spiel 5 habe ich kommentiert, das war so ein bisschen auch ein Spiegelbild der kompletten Serie, also das war ja auch keine schlechte Serie der Capitals, die haben ja gut gespielt, sie haben halt bloß die Tore nicht gemacht, und wenn man sich das letzte Drittel anschaut und die Schüsse, die Capitals aufs Tor abgegeben haben, nämlich eine Handvoll, kann man schon sagen, ja, hinten raus ist halt dann echt wieder die Frage, was war das? Aber vorher war das gut von den Capitals. Wieder mal, muss man ja echt sagen. Also auch in den letzten Jahren, also letztes Jahr waren die ja auch, ich sitze echt immer da, wenn die Capitals raus sind, vor allem jetzt letztes Jahr und dieses Jahr, und denke mir, was hätten sie denn besser machen können? Und auch letztes Jahr habe ich schon gesagt, mein Gott, raus, weil halt Penguins, ja, weil die halt einfach den Lauf gehabt haben da damals, und dieses Mal halt auch wieder raus, weil Penguins. Klar kann man da noch mehr Gründe finden, aber es zeigt halt auch immer wieder, wie unglaublich schwer das ist, überhaupt mal ins Conference-Finale zu kommen und dann natürlich am Ende diesen Cup zu gewinnen.
Ich habe hier mal einen Fun-Fact. Ich habe das vorhin auf Twitter retweetet. Der Tweet ist von Neil Greenberg, N. Greenberg auf Twitter, und er hat die Winning-Percentage der Caps in der Regular Season ins Verhältnis gestellt zu der Home, also es geht nur um die Heimspiele, glaube ich. Ja. Moment.
Um die
Heimspiele, genau. Regular Season gegen die in den Stanley Cup Playoffs. Und haben sie in der Regular Season 71% ihrer Heimspiele gewonnen, und jetzt in den Playoffs sind es 53,8% der Heimspiele, und Spiel 7 war ja auch ein Heimspiel gewesen. Als Presidents Trophy Gewinner hat man ja Heimrecht bis dann ins Stanley Cup Finale, wenn man denn so weit kommt. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor. Sie verlieren dann Spiel 7 zu Hause. Von den ersten 4 Spielen haben sie 2, glaube ich, zu Hause verloren, wo sie dann schon 3-1 hinten lagen. Und das ist unter anderem einer der Faktoren, warum es dann halt einfach nicht funktioniert hat. Was halt auch wirklich ein Riesenproblem für die Caps war jetzt in der Serie, war, dass sie von Braden Holtby einfach nicht das bekommen haben, was sie das ganze Jahr über bekommen haben und was sie auch schon in der ersten Runde bekommen hatten. Und Holtby ist in die zweite Runde der Stanley Cup Playoffs als der Goalie gegangen mit der besten Save Percentage der letzten, ich glaube, 10 oder 20 Jahre aller Goalies, die in den Playoffs gespielt haben, und hat die Serie knapp über 90% dann noch abgeschlossen, aber war teilweise unter 90%, was seine Fangquote angeht. Und das ist für einen Goalie, der auch dieses Jahr wieder für die Vezina Trophy nominiert ist, halt einfach nicht gut genug und hilft dann den Capitals auch in der Serie nicht gegen die Penguins, die dann scheinbar ja auch irgendwie eine Möglichkeit gefunden haben, ihn regelmäßig zu überwinden. Ich hatte das bei Sportsnet in einem der Broadcasts gesehen, dass sie da irgendwie was aufgearbeitet haben, dass es eine ganz bestimmte Bewegung in seinem, wenn er einen Schuss auf die Fanghandseite bekommt, gibt, dass er den Arm erst quasi Richtung Körper zieht, bevor der Arm nach oben geht. Und die Penguins haben sie das irgendwie dann ausgemacht als eine der Schwachstellen und haben ihn da ja auch regelmäßig überwunden. Es sind so Faktoren, die dann einfach nicht hilfreich sind, sag ich mal, um dann so eine Serie gerade gegen Pittsburgh zu gewinnen.
Die Penguins holen sich jetzt diesen Heimvorteil. war mir gerade nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, ob sie wirklich Zweiter waren, also in der kompletten Liga, aber waren sie natürlich. Also haben die zweitmeisten Punkte geholt. Also hauen erstens den President's Trophy Winner raus und holen sich jetzt eigentlich also Heimvorteil bis ins potenzielle Spiel 7 im Stanley Cup Finale. Ja, aber bei den
Wie im letzten Jahr.
Aber Punkt Capital ist auch nochmal, klar kannst du sagen, die choken halt wieder, ja, hinten raus. Da das auch noch zu Hause, das ist sicherlich auch eine Kopfsache, ja, wenn du halt weißt, okay, du hast es die letzten Jahre nie geschafft, aus der zweiten Runde raus. Ovechkin hat es noch nie aus der zweiten Runde in den Playoffs rausgeschafft. Das ist unglaublich für so einen Superspieler. Und jetzt muss man halt auch sagen, mittlerweile halt auch umgeben von anderen richtig guten Spielern. Also am Anfang war es Backstrom, Ovechkin, die Kombination. Dann haben sie, war am Anfang Thema, wer ist denn der Nummer 2 Center? Dann haben sie dann mit Jevgeny Kuznetsov einen gefunden. Dann haben sie für noch mehr Tiefe auf der Center-Position gesorgt mit Lars Eller. Sie haben Oshie geholt, bisschen mehr Beef im Line-Up. Sie haben Shattenkirk jetzt nochmal verpflichtet, während der Saison, obwohl sie eh schon mit die beste Offensive und die beste Defensive der Liga hatten, mit einem sehr, sehr guten Goalie. Sie haben dann in den Playoffs nochmal versucht, Ovechkin rausgenommen aus der Linie mit Backstrom und da Burakovsky hochgezogen. Das hat auch eigentlich funktioniert. Und dann doch wieder Spiel 7. Kann schon sagen, hinten raus, ich habe gehört, dass sie dann in Interviews gesagt haben, dass sie eben sauer sind, weil sie irgendwie nicht alles gegeben haben, so ungefähr. Das ist natürlich schon was man ihnen vorwerfen kann. Also wenn du in Spiel 7 im dritten Drittel nicht alles gibst und nicht alles wirklich abrufst, dann weiß ich auch nicht wann. Oder wo würdest du analytisch ansetzen bei den Capitals? Was ist der Hauptgrund dafür, dass sie raus sind? Mal abgesehen von Flurry halt besser als Holtby über die komplette Serie gesehen.
Also wenn du Spiel 7 ohne eigenes Tor verlierst, dann kannst du dir natürlich ewig vorwerfen, dass du nicht alles gegeben hast. Da habe ich ganz gute Erfahrungen dafür. Da hast du dann immer so diesen Hintergedanken, so was wäre gewesen. Und im Eishockey gibt es ja diesen schönen Spruch, ich glaube, in anderen Sportarten sicher auch, aber so das erste Tor ist immer das Schwerste. Wenn das erzielt ist, dann geht es danach eigentlich relativ einfacher. Du hast ja eben die Ovechkin-Geschichte angesprochen, dass er in die dritte Reihe abgeschoben in Anführungszeichen wurde. Das wurde ja zunächst auch kritisiert. Er hat ja gestern auch, oder in der heutigen Nacht in dem Spiel auch, ich glaube, die siebt wenigst oder stand an in der Eiszeit der Stürmer an siebter Stelle erst. TJ Oshie hat 22 Minuten gespielt und er hatte 4 Minuten weniger gehabt Eiszeit als Oshie. Und heute im Laufe des Tages dann halt auch die Meldung, dass er wohl noch eine Unterkörperverletzung aus der ersten Runde hatte, vermutlich nach diesem Hüftcheck von Nazem Kadri gegen ihn, wo er dann auch in Spiel 5 war das, glaube ich, wo er kurz in die Kabine musste. Aber es ist für mich weniger eine Erklärung. Ich fand das eigentlich sogar ein bisschen fragwürdig, ihn dann in die dritte Reihe so runterzuschieben, auch wenn das funktioniert hat mit Burakovsky. Und Barry Trotz hier sicherlich auch einfach versuchen wollte, den Caps eine größere Ausgeglichenheit in der Offensive zu geben im Lineup und die Reihe Ovechkin mit Tom Wilson auf dem anderen Flügel macht ja schon auch, sag ich mal, als neutraler Fan jede Menge Spaß, wenn die beiden dann ihren Körper umherwerfen und den Gegner überrennen. Aber offensiv ging da halt nicht viel und ich finde, Ovechkin ist immer dann offensiv relativ hilflos, wenn er nicht den Playmaker in der Mitte hat, wie Niklas Backström oder halt auch mal Jevgeny Kuznetsov. Und das war eine Sache, die mich wirklich gestört hat, was ich nicht verstanden habe, warum hat Trotz nicht versucht, Kuznetsov und Oshie zusammenzusetzen und nicht Oshie, sondern Ovi, in eine Reihe zu packen und vielleicht die beiden dann in Fahrt zu bringen. Und ich finde, analytisch betrachtet kannst du gar nicht so viel den Caps vorwerfen. Sie haben über 60% Corsi 4, sie haben mega Chancenplus gehabt, sie haben deutlich mehr Schüsse abgegeben als die Penguins. Sie haben eigentlich sich, glaube ich, in den ersten 4 Spielen dann, wo sie dann 3-1 hinten oder 1-3 hinten lagen, haben sie sich gnadenlos auskontern lassen, obwohl sie eigentlich das Spiel dominiert haben. Sie haben dann das Tor nicht getroffen und wenn du dann halt wie gesagt Braden Holtby hinten hast, der halt dann teilweise einfach keinen Puck fangen kann, dann kannst du halt so eine Spieler auch nicht gewinnen. Dann hilft dir auch ein Kevin Shattenkirk nicht, der für mich ein absoluter Non-Factor war, der total abgeschrieben war, teilweise über die Serie gesehen. Und auch schon gegen die Maple Leafs kein
Game Winner in Spiel 3 kann man ihm schon noch, den kann man ihm schon mal gut schreiben. Ne?
Aber das war das Einzige.
Ja, ja, also das, ja. Vielleicht nicht ganz das Einzige, aber also den dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, ne? Wenn Verlängerung in Spiel 3, die Penguins führen 2-0. Das war schon ein wichtiges Tor.
Okay, das war ein wichtiges Tor, ja. aber im Rest der Serie ist er wenig aufgefallen. In Spiel 7 war er auch wieder abgemeldet. Und du hast ja bei deiner Aufzählung bei den Spielern vorhin, hast du Justin Williams vergessen.
Ja, natürlich, genau, Mr. Game 7. Ja,
Mr. Game 7, ja. Der jetzt zum ersten Mal, ich glaube 7 Spiele in Folge hat er immer das 7. Spiel gewonnen oder mit dem Team gewonnen, bei dem er unter Vertrag stand, und jetzt ist die Serie gerissen.
Ja, genau, also und auch die meisten Tore in der NHL-Geschichte in Spiel 7. Also es ist wirklich Mr. Game 7. Vor allem natürlich damals bei den Los Angeles Kings natürlich sensationell, dass er dann immer da war, wenn die Kings so ein wichtiges Spiel 7 hatten. Ja, auch die Serie ist gerissen. Und die Penguins sind weiter, und man muss halt einfach auch wieder sagen, klar, wenn du sagst Chancen plus Capitals, aber du musst die Chance noch nutzen, und die Penguins haben schon wie in der Vorsaison einfach, denke ich, so ein ganz gutes Näschen dafür, wann der Gegner verwundbar ist, wann sie zuschlagen müssen, schlagen dann halt auch zu. Und ja, man kann auch vor der Mannschaft wieder nur einen Hut ziehen, finde ich. Der eigentliche Nummer 1 Goalie raus, mit Matt Murray vor den Playoffs. Chris Letang, der Nummer 1 Verteidiger, raus. Sidney Crosby während den Playoffs raus. Nach dem Check von Niskanen, den wir letztes Mal diskutiert haben auch. Und trotzdem kommen sie weiter. Aber jetzt sind wir voll drin in der Sendung und haben noch keine einzige Sekunde über den NHL-Spieler eigentlich zur Zeit gesprochen. Den NHL-Spieler absolut, überhaupt. Nicht nur aus deutscher Sicht, sondern der NHL-Superstar, Leon Dreisaitl, der auch ausgeschieden ist mit seiner Mannschaft, wie Ovechkin. Ich überziehe natürlich da auch so ein bisschen bei Dreisaitl. Aber mir hat es trotzdem sehr, sehr gut gefallen, wie er gespielt hat. Mir haben auch die Oilers insgesamt gefallen in der Serie gegen die Anaheim Ducks. Auch da Spiel 7, da besiegen die Anaheim Ducks Tom den Fluch, weil die hatten ja 4-mal in Folge jetzt zu Hause Spiel 7 verloren in den Playoffs. Und obwohl sie immer wieder ihre Division gewonnen hatten, dann eben ausgeschieden, teilweise dann zuletzt waren sie im Conference-Finale gegen Chicago 2015. Oder? 13? 15? 15. Aber davor auch dann und außenrum um dieses Conference-Finale auch schon früher ausgeschieden. Anaheim Ducks sind weiter, Edmonton Oilers sind raus, und auch da war es noch knapper als in der anderen Serie. Also Spiel 7 mit einem Tor Unterschied zu verlieren, knapper kannst du halt da nicht ausscheiden. Ist bitter für die Oilers. Ich finde aber trotzdem insgesamt, auch mit leicht schwarz-rot-gold getönter Brille, ist das bessere Team weitergekommen mit den Anaheim Ducks, weil die schon sehr, sehr dominant gespielt haben. Teilweise für meine Begriffe ein bisschen zu hart, aber da können wir dann vielleicht später noch drauf kommen. Erstmal deine Einschätzung zu der Serie insgesamt.
Schwierig. Ja. Waren es nicht sogar fünf Serien über 7, die Ducks in Folge verloren hatten?
Ja, viermal
in Folge. Oder war das nur dieses, dass sie 5-mal in Folge in Spiel 7 zurücklagen?
Jetzt zum 5. Mal in Spiel 7 lagen sie zurück, ja, aber das war jetzt das 5. Spiel 7, das sie in Folge verloren hätten. Zu Hause.
Weil ich hatte hier gelesen, dass das Tor von Nick Ritchie die erste Führung in den letzten 5 Game 7s für die Anaheim Ducks war.
Red mal weiter, ich gehe mal List auf Anaheim Ducks Seasons bei Wikipedia. Die haben sich halt 2011, 12 nicht qualifiziert. Und 2010, 11 sind sie mit 2-4 raus gegen die Nashville Predators. Und dann Red Wings, Kings, Blackhawks und Predators die letzten Jahre. Also 4-mal in Folge. Pacific Division jeweils gewonnen. Im 2012-13 im Conference Quarterfinals 3-4 gegen die Red Wings zu Hause. Also das siebte Spiel zu Hause, dann 2013-14 erste Runde gegen Dallas gewonnen, dann gegen die Kings raus. 2014-15 Jets und Flames ausgeschaltet, dann gegen die Blackhawks raus. Das sind natürlich auch jedes Mal Top-Teams, die da waren. Und in der Vorsaison in der ersten Runde gegen die Predators raus mit 3-4. Gegen die Mannschaft, gegen die sie jetzt spielen. Also das war viermal in Folge, Spiel 7 zu Hause verloren.
Ich kann das aufklären, ich habe das falsch verstanden. Das war Ducks Trail 1-0 in Game 7. Das war 13, 14, 15, 16 und 17. Mhm. Da lagen sie jeweils immer 1-0 zurück.
Das fünfte Mal in Folge zurück in Spiel
genau.
7. Genau, ja.
Okay. Ja, aber ich glaube, du hast recht, dass das hier sich dann trotz schwarz-rot-goldener Brille vielleicht das die bessere Mannschaft, die noch, also aktuell gesehen, bessere Mannschaft durchgesetzt hat. Oder vielleicht könnte man auch sagen, einfach die erfahrenere Mannschaft, die abgewichstere Mannschaft sich dann in Spiel 7 durchgesetzt hat. Ich fand gerade die letzten 3-4 Minuten sehr, sehr souverän und beeindruckend, wie die Anaheim Ducks das dann runtergespielt haben, wie Edmonton ja eigentlich zu keiner großartigen Torchance mehr gekommen ist. Und wenn du Leon Dreiseitel ansprichst, über den wir ja auf jeden Fall noch reden müssen heute, müssen wir auch Ryan Kessler ansprechen, der halt über 7 Spiele quasi Connor McDavid bis auf einige Ausreißer, wirklich ganz kleine Ausreißer, komplett abgemeldet hat.
Ja.
Der ihn so wahnsinnig gut, vielleicht auch immer gerade so an der Grenze des Legalen, einige Male auch ein bisschen drüber.
Ja, oft drüber. Das
aber
ist
wahnsinnig
der Punkt.
Gut.
Ja, na klar ist es gut, auf jeden Fall. Und da sind wir eigentlich dann auch bei den Hauptthemen, die ich in der Serie gerne ansprechen würde. Erstens natürlich, Dreiseitel, der sich in dieser Serie zum NHL-Superstar entwickelt hat.
Ja.
Mit dem Hattrick in Spiel 6, in Spiel 5, als die Oilers unglücklich verloren haben. 3-3 für mich, Goalie Interference, kurz vor Schluss, 3-0 geführt, dann 3 Tore in 3 Minuten kassiert, in der Verlängerung verloren. Da hat dann Dreiseitel Corey Perry nicht gehabt, seinen Mann, die Position nicht gehalten vor dem Tor. Da den Fehler auch mitgemacht, eben beim Gegentor. Und dann kommt er so zurück und macht den Hattrick und macht die 5 Punkte in Spiel 6. Er zwingt mit seiner Mannschaft Spiel 7. Also das ist ein Punkt. Klar, die Defensivarbeit von Kessler gegen Connor McDavid auf jeden Fall. Aber ich finde, da waren so viele Slashes auch mit dabei, so viele Crosschecks abseits der Scheibe. Das ist was mir überhaupt nicht taugt. Also Playoffs können gern ein bisschen härter sein, aber dann bitte halt vielleicht nochmal einen Check mehr laufen lassen oder so, oder mal eine Rauferei oder so, Auseinandersetzung an der Bande, mal nicht abpfeifen oder was. Aber bitte keine Slashs und Crosschecks und was weiß ich, abseits des Pucks, um irgendwie Eindruck zu schinden. Und dann eben dadurch, dass du Kessler gegen McDavid eigentlich immer hattest am Anfang Getzlaff dann gegen die Nugent-Hopkins-Reihe, haben sich da die beiden Reihen, denke ich mal, so ein bisschen neutralisiert. Vielleicht noch Vorteil Ducks mit Getzlaff gegen Nugent-Hopkins auf jeden Fall. Dann hat eben Todd McLellan reagiert, hat Dreiseitel und McDavid auseinandergenommen. Das war ein Problem für die Anaheim Ducks auf jeden Fall. Also dann Dreiseitel halt als Center in der zweiten Reihe. Und, oder man kann sogar sagen, erste Reihe, weil Dreiseitel war bei Spiel 6 und 7, glaube ich, als erster auf dem Eis mit seiner Reihe. Zeigt auch, was McLellan von ihm erhält. Aber dann kommt bei mir am Ende halt auch der entscheidende Punkt, finde ich, für mich. Denn Tiefe haben eigentlich die Oilers mehr gehabt im Kader. Bei den Ducks war es erst wirklich Top 6, Bottom 6, und die Bottom 6 haben ganz wenig gebracht. Und für mich entscheidend dafür, dass die Oilers ausgeschieden sind, und das haben wir ja auch schon oft diskutiert, die Leistung der Reihe Nugent Hopkins, Eberle, am Anfang Lucic oder dann halt Pouliot hinten raus in der Serie. Wenn ich halt mit Eberle, Nugent Hopkins und Lucic 3 Spiele habe, die insgesamt 19 Millionen im Jahr verdienen, Eberle und Nugent Hopkins 6 und Lucic 7, sind die bestbezahlten Stürmer, und die sind null ein Faktor in der Serie, dann geht es halt nicht. Also dann kann Dreiseitel noch so machen und kann McDavid noch so die Aufmerksamkeit der besten Defensivreihe des Gegners auf sich ziehen, dann geht das nicht.
Ja, stimme ich dir total zu. Und ich glaube, Eberle hat 0 Tore in den gesamten Playoffs erzielt.
Ja, Nugent Hopkins auch.
Auch. Ja. Ich glaube auch komplett ohne.
Ja,
ne?
Kein Tor, ja.
Und Lucic hat 2, glaube ich, gemacht.
Ja, aber auch beide in Überzahl. Beide in Überzahl, ja, also nicht in der Formation. Also ich glaube, Lucic hat auch 5 gegen 5 kein Tor gemacht. Ich habe gelogen, es sind nicht 19 Millionen, die verdienen alle 3 6 Millionen, aber es sind die 3 bestbezahlten Stürmer eben und Pulliat kommt mit 4 dahinter. Also das sind, wenn du 3 aus der 4er-Kombination nimmst, die ja entweder mit Lucic neben Nugent Hopkins und Eberle oder halt eben Pulliat neben Nugent Hopkins und Eberle gespielt haben, sind es halt die bestbezahlten Stürmer. Das kann dann halt einfach nicht sein. Geht nicht.
Nö, und typisch Oilers, als wenn sie wieder Playoffs verpasst und wären wieder, hätten wieder den First Overall Pick, gehen jetzt wieder genau heute wieder die Trade-Gerüchte los. Aber diesmal finde ich es tatsächlich sogar absolut gerechtfertigt, das, was da die letzten Jahre passiert ist, da hat man teilweise absolut den Kopf geschüttelt. Leon Dreiseitel stand ja sogar schon mal auf der Abschussliste der Presse in Edmonton, aber jetzt heute gehen die Gerüchte wieder los und diesmal trifft es auf jeden Fall Jordan Eberle, weil sich Todd McLellan ja wohl auch sehr deutlich in die Richtung von ihm geäußert hat und ich finde da halt auch völlig zu Recht, das war da habe ich mich teilweise auch gefragt, bei Nugent Hopkins habe ich mich teilweise gefragt, was macht er da, weiß er überhaupt, wo er da gerade hingehört in der Situation, gerade was defensiv anging und Eberle war halt überhaupt kein Faktor und selten auch wirklich, dass er für Gefahr sorgen konnte oder dass er überhaupt auffällig war, dass das da fehlt dann den Oilers einfach wirklich ja eine richtige dritte Reihe. Das, was sag ich mal, die Maple Leafs so gut gemacht haben, dass sie ihren Kader halt quasi so breit gefächert haben, was Offensivkraft angeht, das geht den Oilers da halt jetzt gerade total ab. Und wenn das nicht funktioniert hätte, wir können ja mal noch den können es ja noch andersrum drehen, wenn es nicht funktioniert hätte, der Versuch, McDavid und Dreiseitel voneinander zu trennen. Ich habe ja immer gesagt, dass ich Dreiseitel gut finde, es aber kritisch sehe, dass er noch nie abseits von einem anderen Star quasi funktioniert hat. Und das hat jetzt in der Serie, hat er mich überzeugt, dass er es kann, dass er auch eine Serie, dass er auch mal ein Team auf seine Schulter nehmen kann und das durch eine Serie tragen könnte.
Ja.
Klar, Sample Size ist relativ klein, aber er hat zumindest gezeigt, dass er es kann und er hat es in einer Phase der Saison gezeigt, die noch deutlich wichtiger ist als, sag ich mal, 5 oder 6 Regular-Season-Spiele. Aber wenn dieses Experiment nicht funktioniert hätte und Dreiseitel plötzlich in der zweiten Reihe oder ersten Reihe nicht allein abseits von McDavid funktioniert hätte, dann hätte die Serie auch deutlich früher zu Ende sein können und dann wäre es auch noch schwieriger für die Oilers und dann hätten sie wahrscheinlich noch mehr Fragezeichen. Ich glaube, jetzt ist die Situation im Management um Peter Chiarelli relativ einfach. Sie können jetzt sagen, okay, wir haben die Möglichkeit, Dreiseitel McDavid in eine Reihe zu stellen und haben da eine sehr gute Zukunft vor uns. Wir haben die Möglichkeit, die beiden auseinanderzunehmen. Also ich glaube, jetzt sind sie in der Situation, wo sie sagen können, wir können uns über Trades von Ryan Nugent Hopkins unterhalten und wir können uns über Trades von Jordan Eberle unterhalten und wir machen unser Team damit wahrscheinlich besser.
Ja.
Oder sehr wahrscheinlich besser.
Nur die Frage ist halt echt, also 6 Millionen, ne, beide. Und nach diesen Playoffs ist halt echt die Frage, was kriegst du für die beiden? Oder für einen der beiden? Also was haben die jetzt für ein Trade-Value? Der ist ja deutlich gesunken in den Playoffs. Da bin ich echt gespannt. Aber ja, ich kann auch verstehen, also was ich auch verstehen kann ist, angeblich waren ja die Oilers sehr interessiert an Brian Boyle, der dann im Endeffekt zu den Maple Leafs gegangen ist und da 4. Reihe Center gespielt hat. Mhm. Weil sie halt einfach nochmal einen Center wollten, der so ein bisschen, ja, auch körperlich stärker, so ein bisschen böser auch, wie Brian Boyle eben. Und das kann ich jetzt noch mehr verstehen mit Nugent Hopkins, der ja oft gegen die Gerzlaff-Reihe gespielt hat, der natürlich da defensiv arbeiten musste, aber der halt da teilweise wirklich keinen Stich gesehen hat. Ja. Also in diesem Spiel 6, als die Oilers mit 7-1 gewonnen haben, war die Reihe Nugent Hopkins, Pouliot, Eberle -1. Das ist halt, also das ist so unglaublich eigentlich. Ja. Und naja, eben, auf der Center-Position, klar, sie haben jetzt dieses Problem, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Masse eben in der Mitte haben wollten, gelöst, indem sie Dreiseitel eben da weggenommen haben von McDavid, aber idealerweise hast du vielleicht dann wirklich Dreiseitel neben McDavid und eben doch nochmal so einen dominanten Center zusätzlich, denn also gerade so den Spielern wie Cassian, wie Letestu, auch der Nähe, Slappy-Chef, Kajula, der dann in die erste Reihe hochgezogen wurde, kannst du echt überhaupt keinen Vorwurf machen jetzt in den Playoffs. Also diese Rollenspieler, die halt ihre 1,5, 2 Millionen verdienen, die haben ihren Job ja gemacht. Und was bei den Oilers, um das vielleicht dann noch abzuschließen. Ich würde auch sagen, wir blicken gar nicht zu sehr auf die Conference Finals dann, sondern machen es einfach das nächste Mal, wenn die nächsten ersten Spiele schon gelaufen sind. Aber zu den Oilers noch, da wird ja jetzt auch diskutiert, ja, das ist jetzt eigentlich schon ein Fenster, ein Stanley Cup Fenster, das aufgegangen ist und das gar nicht so lange offen ist. Dann in der nächsten Saison sind Slepyshev, McDavid vor allem natürlich und Kajula noch eben in dem Entry-Level-Contract und dann ab 18, 19 kriegen die halt fette Verträge, vor allem McDavid, also das, da bist du wahrscheinlich bei 8, 9, 10 Millionen pro Jahr und dann musst du dein Team halt eh wieder, dann musst du eh wieder abspecken bei Kerlen wie Eberle, wie Nugent Hopkins und so weiter. Naja, poliert auch, sonst kriegst du ja gar nicht alle und dann Cap.
Ich glaube, aber ich hab die Cap-Friendly-Seite gerade auf von den Oilers. Also Eberle läuft nach 18, 19 aus.
Genau, ja.
Und Pouliot auch. Also da werden dann 10 Millionen frei. Gut, dann hast du ein Jahr, wo dann McDavid da noch mit den beiden zusammen ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Eberle nächstes Jahr nicht mehr bei den Oilers spielen wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da irgendwie eine Form von einem Trade stattfinden könnte. Ich hatte heute auch das Gerücht gelesen auf Twitter, möglicherweise die Carolina Hurricanes da sehr interessant, weil sie auch wohl als eines der Teams gelten, was Defensive abgeben kann, also Verteidiger, die sind scheinbar mit Noah Hanifan nicht ganz zufrieden zum Beispiel, den sie glaube ich vor zwei oder im letzten Jahr gedraftet haben. Das wäre vielleicht so einer, der wäre vielleicht auch noch etwas jung, aber wenn du sagst, das Cup-Fenster ist jetzt vielleicht aufgegangen, ich glaube bei den Oilers ist das Cup-Fenster aber ein sehr großes Fenster, weil mein McDavid ist 20, Dreiseitel 21. Und ich glaube, die beiden kommen jetzt auch noch erst in, also es ist schwer, gerade bei McDavid ist es schwer zu glauben, aber die beiden kommen ja erst noch in die Phase, wo sie wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und ich denke schon, dass du dann einen relativ langen Zeitraum hast, wo du mit diesem Team gewinnen kannst. Mich hat das ein bisschen erinnert an die Chicago Blackhawks, also die Situation mit Dreiseitel und McDavid, weil Jonathan Toews und Patrick Kane ja auch in der Regular Season mal zusammenspielen, mal nicht, aber eigentlich eher immer getrennt, um auch das Lineup ein bisschen auszugleichen. Aber in den entscheidenden Spielen in den Playoffs wurden sie dann immer zusammengestellt und bei den Oilers war es dann quasi dieser umgedrehte Faktor, dass man quasi um das Scoring dann quasi in dieser Serie oder um das Lineup in der Serie ein bisschen breiter zu machen, hat man dann Dreiseitel McDavid getrennt. Das fand ich ganz interessant, so der Gedanke daran. Eine Sache hätte ich noch, die mich ein bisschen geärgert hat in dieser gesamten Serie, weil du ja schon die Härte angesprochen hast. Dann sind wir vielleicht bei dem nächsten Punkt.
Ja.
Warum und womit wurde Milan Lucic vor der Saison angepriesen? Doch genau für so eine Serien, dass die Superstars und gerade Connor McDavid in den Playoffs oder in der Regular Season nicht umhergeschubst wurden. Wo war denn Milan Lucic in dieser Serie?
Vor allem, wenn du dir das erste Gegentor anschaust, was ist das erste jetzt in Spiel 7? Ich glaube schon. Ich glaube, entweder das Ausgleich oder Führungstreffer für die Ducks. Das sieht das so, vor allem so aus, als würde der abschalten, Lucic. Also der klopft so einmal mit dem Schläger gegen den Spieler der Ducks, der die Scheibe bringt ins Drittel der Oilers und dann dreht er fast schon ab. Und ja, also ich finde, der hat nicht irgendwie eine Dominanz ausgeübt, natürlich überhaupt nicht an der Scheibe, aber auch nicht durch seine Physis. Und da hast du recht, ja. Also das eben, aber da landen wir dann wieder bei Lucic. Also das sind genau die Spieler, die ich jetzt eigentlich auch angesprochen habe. Die eigentlich für Tore sorgen sollten mit Nugent Hopkins und mit Eberle und die vielleicht dann noch eine andere Komponente bringen könnten, wenn es nicht klappt mit den Toren, mit dem Scoring, wie Lucic. Wenn beides nicht da ist, ist es halt schon wirklich bitter, das stimmt, ja.
Also, weil Lucic wurde ja so als der Bodyguard dieses relativ jungen Teams mit vor allem wenig Playoff-Erfahrungen angepriesen und verkauft und davon war leider sehr, sehr wenig zu sehen. Und das fand ich halt schade. Ich bin mir bewusst Punkt eins eigentlich, diese reine Einzelspieler-Schelte mag ich eigentlich nicht, weil wir reden ja gerade relativ lange drüber und ist ein vielschichtiges Ding bei dem Ausscheiden der Oilers jetzt. Und mir ist auch bei Lucic bewusst, dass das nicht mehr Milan Lucic 2011 ist, der einfach mit seiner körperlichen Physis so präsent auffällt. Aber ich hätte mir da schon noch mehr gewünscht und auch einfach ich glaube, selbst nicht der Milan Lucic 2011 sowieso nicht, aber der Milan Lucic 2014 und 2015, der hätte sich das wahrscheinlich auch nicht gefallen lassen, was da mit McDavid teilweise passiert ist. Und das ist halt, ich weiß, die beiden waren nicht in einer Reihe, aber es gibt ja dann da trotzdem, glaube ich, die ein oder, also er war sicherlich das ein oder andere Mal zusammen mit Ryan Kessler auf dem Eis.
Ja.
In irgendeiner Form.
Ja, das auf jeden Fall, ja klar. Aber nochmal, also die Härte ist mir jetzt, also ich mag ja hartes Eishockey, aber das ist mir insgesamt auch zu viel dann, jetzt auch in der anderen, weil du hattest Wilson auch mal angesprochen in der anderen Serie, Capitals, also der hat da ja in Spiel 5 war das, als die Capitals dann nochmal zu Hause schon gewinnen mussten, brutale Stimmung und der alle on fire, aber der fährt da ja teilweise, da hat er Günzle über die Bande gefahren und vorher einen Verteidiger von hinten eigentlich reingesprungen in den Verteidiger in den Kopf. Also da das will ich dann auch nicht mehr sehen. Das ist mir dann einfach zu viel, ist mir zu hart. Jetzt nur Beispiel Tom Wilson. Ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass er der Einzige war, der so gespielt hat, aber allgemein in diesen Playoffs. Noch ein Blick vielleicht auf die anderen beiden, die weitergekommen sind mit den Nashville Predators und den Ottawa Senators. Meine Gedanken zu, also Nashville stark, wirklich stark. Ja. Bin mir auch ziemlich sicher, dass die Anaheim Ducks Probleme kriegen werden von diesem Tempo, mit diesem Tempo der Nashville Predators. Also das ist nochmal eine Nummer mehr als die Oilers. Klar, vielleicht nicht McDavid-like, aber halt von mehreren Reihen dieses Tempo, das sie bringen werden. Kann man gut vorstellen, dass eben Kessler dann mit der Jofa-Line, mit Arvidsson, Johansson, Forsberg, Arvidsson beschäftigt ist. Und dann haben aber halt auch die Predators eine Tiefe in ihrem Lineup, die wirklich ziemlich gut ist. Und halt auch diese Verteidiger, die nicht nur eben den Puck bewegen können, sondern halt auch scoren. Überragende Stimmung in Nashville bei den Heimspielen. Die machen richtig Spaß.
Schon die lauteste Halle momentan,
ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Die machen richtig Spaß und haben natürlich mit Pekarinne dann auch noch einen riesen Keeper. Also die habe ich echt unterschätzt vor den Playoffs. Traue ihnen eine Menge zu. Also wird sie vielleicht sogar als Favorit sein gegen die Anaheim Ducks. Und ja, auf der anderen Seite im Osten Ottawa Senators, die ich auch völlig unterschätzt habe. Also die hätte ich nicht mal raus aus der ersten Runde gesehen. Und viel wird da über Erik Karlsson gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Serie intensiver verfolgt hast als ich. Also ich habe relativ wenig gesehen von der Serie Senators gegen Rangers, aber nur Karlsson reicht ja dann auch nicht. Ne? Also da ist ja schon noch mehr da.
Aber da ist nicht so viel mehr da. Okay. Also ich habe die Serie schon ein bisschen intensiver geguckt. Das waren ja auch, sag ich mal, die für uns Europäer die angenehmen Spiele, dann da teilweise, oder zwei Spiele waren, glaube ich, direkt um 21 Uhr zu sehen. Das ist dann schon mal noch angenehm, wenn man da mal reinschauen kann und nicht so im Halbschlaf durchgemachte Nacht. Das Team ist schon extrem abhängig von Erik Karlsson. Dann kommt Craig Anderson. Und dann haben sie vorne zwar so ein, zwei Faktoren, Mike Hoffman, Mark Stone und ja, seine große Coming-out-Party hat jetzt Jean-Gabriel Pageau in der Serie gegen die New York Rangers. Aber die Spiele, wo Erik Karlsson wirklich, wo die Verletzung scheinbar wieder etwas mehr aufgetreten ist, oder das Spiel, wo er auch früher vom Eis musste, das hat man schon extrem gemerkt. Also wenn man das jetzt gerade in das Verhältnis zu Pittsburgh setzt, wo Crosby, finde ich, seit der Aktion mit Niskanen, seit diesem Vorkommnis da, er ist schon ein Faktor, weil er halt Sidney Crosby ist, aber es war nicht dieses dominante Auftreten, wie es vorher war, aber es fällt dann bei den Penguins auch weniger auf, weil sie halt dann noch Malkin im Kader haben und andere Spieler, die dann da einspringen können und Spieler wie Karlsson hat, glaube ich, kein Team in der NHL.
Also für dich auch dann der MVP dieser zweiten Runde?
Wenn du das so ausmachst, dass du sagst, wer ist der wertvollste Spieler für sein Team, dann wäre es schon ein enges Rennen zwischen Erik Karlsson und Leon Draisaitl, ja. Finde ich schon. Und dann würde ich mich wahrscheinlich für Erik Karlsson entscheiden, aber nur aus dem Grund, dass die Sens halt eine Runde weiter sind. Und das halt zu großen Teilen daran liegt, dass Karlsson die so dominant aufgetreten ist und sie so angeführt hat.
Gib mir mal noch deine, also vielleicht mal aus der Hüfte geschossen, auch deine MVPs in den verschiedenen Serien. Jetzt hast du Draisaitl genannt bei den Oilers, die sind natürlich raus. Ja. Also Karlsson ist klar bei Senators gegen Rangers. Wen würdest du von den Ducks nehmen oder wen würdest du da in der Serie als MVP nehmen? Eher Gerzlaff oder eher Kessler?
Aber die ich würde es eher Richtung Kessler geben.
Ja.
Aber ich stimme dir da schon zu, dass es teilweise zu hart war. Und ich glaube auch, dass sie jetzt gegen Nashville, werden sie Schwierigkeiten haben, dass auf die Art und Weise, also du wirst schon recht haben, dass die Kessler-Reihe gegen die Hofer-Reihe spielen wird. Aber und dann sehe ich, sage ich mal, die Sturmreihen sehe ich auch eher pro Anaheim, aber ich sehe nicht, wie Anaheim die Verteidigung und die Art und Weise, wie die Verteidigung der Nashville Predators ins Spiel involviert ist, wie Anaheim das matchen will. Da sehe ich überhaupt keine Chance. Aber ja, dann aus der Serie Nashville gegen St. Louis war mein MVP, ich glaube, Pekarinen. Mhm. Das ist, glaube ich, so, aber insgesamt auch Nashvilles MVP momentan. Und dann dahinter die vier Verteidiger und dann kann man einen würfeln. Also
ja, aber schon Ryan Ellis, oder? Schon Ryan Ellis.
Ja, und der hat auch so einen guten Bart, ne?
Ja, genau. Der ist super. Ja, der ist echt super.
Ja, das stimmt. Ja, der ist schon großartig.
Und in der Caps-Pants-Serie? Schwierig, ne?
Ja, schwierig.
Echt schwierig. Sorry. Ja, aber ich hätte dir vorgegeben, du darfst höchstens einen Torwart nehmen in diesen vier Serien als MVP. Weil dass der Torwart besser sein muss als der andere, ist ja immer klar. Also dann müsstest du dich zwischen Rinne, dann würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, okay, dann nimmst du Flurry und nimmst nicht Rinne, sondern Alice, oder?
Nee, pass auf, ich gehe auf Board. Ich bleib bei Rinne.
Okay.
Und sag Justin Schultz bei der Serie.
Oh, okay.
Weil er jetzt quasi der erste Letang Verteidiger ist, Verteidiger der Pittsburgh Penguins ist. Und die unter den Experten und ich glaube uns eingeschlossen, wenn wir uns als Experten bezeichnen wollen, dann
als nee, wollen wir klar nicht. War, dass wollen Chris, wir nicht.
Wollen wir, okay, dann unter Eishockey-Fans, als klar war, dass Chris Letang in den Playoffs nicht mehr eingreifen wird aufgrund seiner Verletzungsgeschichte, hat man schon gesagt, oh, ob die Penguins mit der Defensive überhaupt in den Playoffs Erfolg haben können. Und vor der Serie war auch das große Thema, können die Penguins gerade gegen die Defensive der Washington Capitals überhaupt mithalten? Und ich finde, Justin Schultz, klar, ist jetzt nicht der mega auffällige Verteidiger, jetzt gerade wenn du es ins Verhältnis zu den Top Four in Nashville und vor allem Ryan Ellis stellst, aber ich finde schon, dass er einen guten Job macht und dort vollkommen überzeugen kann.
So viel zur NHL. Machen weiter mit der Weltmeisterschaft. Hm? Und ja. Da dürfen wir, denke ich, den deutschen Fokus nicht verlieren. Wir wissen, dass Leon Draisaitl am Samstag landen wird und bei der Heim-WM spielen wird. Endlich kommt Draisaitl, endlich sind die Oilers raus aus dem Stanley Cup Playoffs. Du hast es ja auch, glaube ich, getwittert, dass das dass genau das jetzt entscheidend ist für Draisaitl, dass er eben noch die Heim-WM spielen kann. Dieser Stanley Cup ist ja völlig uninteressant. Oder ich habe den Tweet falsch verstanden, ich weiß nicht. Nee.
Du meinst der Tweet, der komischerweise so viral gegangen ist?
Ja, schon, oder?
Das ist ganz schön, ja, aber das war einfach nur eine Meinung. Ich habe halt gesagt gehabt, was habe ich geschrieben? Ach so, Leute, die sich darüber aufregen, dass Leon Draisaitl nicht bei der Heim-WM vertreten ist, weil er Stanley Cup Playoffs spielt, haben den Sport nicht verstanden. Und genauso sehe ich es halt. Das ist halt. Also ich habe, da sind Diskussionen losgegangen. Das war auch bei Schlittschuh-Tor auf Facebook so gewesen, dass es Draisaitl macht 5 Punkte in einem Spiel und die Diskussion ist scheiße, das ist blöd für die deutsche Nationalmannschaft und wir brauchen den jetzt. Und ich denke mir, tut mir leid. Also so schön eine WM im eigenen Land ist und so toll, dass das auch ist, dass man gewisse Spieler dann halt auch mal in Europa sieht. Aber der Stanley Cup ist halt das Nonplusultra und da ist die WM nix gegen. Tut mir leid.
Ja, man sieht es ja auch jetzt aktuell bei der Weltmeisterschaft, wie die Kader zusammengestellt sind. Also, du hast natürlich völlig recht. War auch reine Ironie von meiner Seite vorher. Wenn du dir die Kader anschaust, erstens war ja der World Cup of Hockey auch noch vorher und kaum einer spielt World Cup of Hockey lange in der NHL-Saison und dann vielleicht noch Playoffs und dann noch die Weltmeisterschaft. Das ist einfach zu crazy. Das ist einfach auch zu hart. Ja. Und also es gibt ein paar Kader, die natürlich trotzdem noch bockstark sind. Also Kanada zum Beispiel auch, der USA, auch Schweden, Russland haben schon gute Mannschaften, aber das sind halt teilweise echt zweite oder dritte Mannschaften. Bei Deutschland ist es bis auf Draisaitl, Kühnhakel vielleicht noch, Grubauer, weiß ich nicht, ob der dabei wäre, ist es halt die erste Mannschaft. ja, du merkst halt bei anderen, bei den großen Eishockey-Nationen, auch welchen Stellenwert diese Weltmeisterschaft hat. Viele sagen halt dann, okay, jetzt sind wir in den Playoffs raus. Ich will jetzt nicht die Saison so abschließen. Ich spiele noch. Ja. Also bei Russland sind jetzt Orlov und Kuznetsov auch noch geflogen nach Europa oder fliegen gerade. Ovechkin hat ja eine Lower Body Injury, hast du schon angesprochen. Also ein paar kommen dann schon noch, aber ja, die Weltmeisterschaft zeigt, dass das eben halt das Eishockey-Event des Jahres vielleicht in Deutschland ist, ja, aber wenn man das Niveau, das Eishockey-Event oder der Titel, den es zu gewinnen gilt, ist einfach der Stanley Cup. Überhaupt keine Frage. Was sagst du denn zu den ersten Spielen der deutschen Nationalmannschaft? Wir haben ja vor dem Start der Weltmeisterschaft gesprochen, haben da so ein bisschen spekuliert, ob man vielleicht was klauen kann gegen eine große Nation oder wie gut das ist, dass man erst gegen die starken Nationen spielt und dann gegen die Schwächeren. Haben da gesagt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht und ja, so war es dann auch. Sieg gegen die USA, dann zwei Klatschen gegen Schweden und gegen Russland, die gegen Schweden noch deutlicher als die gegen Russland. 2-7 und 3-6, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Und ja. Dann Sieg nach Verlängerung gegen die Slowakei, der natürlich unglaublich wichtig war, aber selbst mit dem Sieg gegen die USA hast du echt das Problem in Anführungsstrichen, dass die Letten da noch vorne drin stehen. Also das ist eigentlich das entscheidende Spiel, ne? Gegen Lettland. Kannst sogar gegen, was kommt jetzt noch, Dänemark und dann Italien, gegen die kannst du erlauben, dass du vielleicht nicht noch 60 Minuten gewinnst und darfst halt nicht gegen Lettland verlieren, sondern es ist die Geschichte vorbei. Also
es läuft auf dieses Endspiel hinaus am 16. Mai gegen die Letten. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Also jetzt Dänemark ist morgen, das wird, glaube ich, das wird ein umkämpftes Spiel, das wird, glaube ich, ähnlich wie das Spiel gegen die Slowaken. Und Italien sollte man gewinnen, da darf man auch gerne ein bisschen höher gewinnen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass Dreiseitel dann eventuell zu dem Spiel, dass er da vielleicht, obwohl das ist Samstag, das wird wahrscheinlich eng, aber sagen wir mal, er ist dann schon dabei, dann ist das vielleicht schon mal ein ganz netter Einstieg für ihn, um so ein bisschen so ein Jetlag auch rauszulaufen, wenn das überhaupt möglich ist. Und dann wird es am 16. Mai das Endspiel gegen die Letten geben, aber auf die Einstiegsfrage, ich finde, Spiel gegen die USA, es war halt kein schönes Spiel, aber es wurde glücklich gewonnen. Gegen die Schweden hat man immerhin zwei Tore geschossen. Das ist im letzten Drittel dann. Hat ein gutes Mitteldrittel gespielt. Ich fand das erste Drittel fand ich nicht gut. Letzte Drittel ist man dann halt, haben die Schweden gnadenlos jede Chance genutzt, die sie bekommen haben. Und ja, die Russen waren dann halt auch, ich meine, da war der Gameplan, war, dass man sich nicht abschießen lässt und nach 64 Sekunden steht es 1-0 für Russland. Das war halt ein bisschen ärgerlich. Aber da hat man auch drei Tore geschossen. Und was mich so begleitet, ich glaube, Daniel Weinberger, hat es auch getwittert, da ich es, glaube ich, gelesen gehabt.
Muss übrigens in jedem Hockey Buddies Podcast genannt werden, Daniel Weinberger. Damit haben wir es jetzt gemacht.
Daniel Weinberger muss in jedem Podcast genannt werden, ja. Das ist das Trinkspiel. Warum die Rhein-Mai-Elis-Reihe so wenig Eiszeit bekommt. Und Frederik Tiffels finde ich großartig.
Ja, finde ich auch. Also wie abgezockt der spielt. Also Nominierung ist absolut gerechtfertigt. Und was natürlich auch wichtig ist, dass er halt auf Center spielt. Ne? Zwischen Raimund Elis jetzt im letzten Spiel hat er ja die Reihen ein bisschen anders aufgestellt, der Bundestrainer.
Ja.
Aber das ist so das, was ich jetzt eigentlich, also zwei Dinge nehme ich jetzt aus den ersten Spielen mit. Die Center-Position ist zu schlecht besetzt. Es gibt nicht genug gute deutsche Center. Dreiseitel hilft dann natürlich. Die Sperre von Hager hilft dann nicht. Und das zweite ist schon sehr, sehr auffällig. Wir haben hier oft über Conny Abelshauser gesprochen und wie dominant der in der DEL ist. Spieler wie Abelshauser, wie Reimer, wie ein Seidenberg, wie ein Plachter, die auf eine oder andere Art in der DEL dominieren, fallen auf diesem Niveau nicht groß auf, auch nicht gegen die Slowakei. Also gegen die ganz Großen sowieso nicht und auch nicht gegen die Slowakei. Und ja, das überrascht mich echt schon so ein bisschen. Also gerade bei Abelshauser hatten wir auch gesprochen, dass wir der Meinung sind, der passt sich schneller dann auch an das Niveau an. Ne?
Ja.
Oder auf Twitter hatten wir, glaube ich, eine kurze Diskussion. Also ich war auch der Meinung, okay, erste Spiele, merkt er, okay, USA geht ein bisschen schneller. Und aber ja, dann teilweise einfach vielleicht einfach noch das Tempo aus der DEL zu dem Kopf und da verlierst du halt dann die Scheiben in deiner eigenen Zone, wenn du mit dem Tempo dann auch spielst.
Hat ja auch eine Meisterschaft gefeiert. Vielleicht hat sich das ein bisschen ausgewirkt auf die Kondition.
Kann natürlich sein, ja, aber es ist ja eigentlich eher die Handlungsschnelligkeit,
die
fehlt. Und in der Offensive ist tatsächlich, also ja, fehlt mir auch so ein Spieler, ja, selbst Kahun habe ich natürlich vergessen, auch ein dominanter Spieler in der DL.
Ja.
Selbst der ist nicht so, also bei weitem nicht so auffällig wie in München. Mir fehlt halt noch so, ich weiß nicht, wir haben ja über Mauer schon gesprochen im letzten Podcast. Ich kann es immer noch nicht verstehen, warum er nicht mit dabei ist, so einer in der Richtung. Ich weiß nicht, ob er sich auf dem Niveau durchsetzen kann mit seinem Tempo. Aber einer, der auch mal halt erfolgreich so ein Rush abschließt, ne? Also der auch mal gegen einen oder gegen zwei wirklich ins Duell geht. Das ist zu selten und das Duell dann auch gewinnt, das gibt's zu selten. Ja, also die Tore teilweise Überzahl, klar, teilweise dann schon ganz gute rauskombiniert, überhaupt keine Frage, aber so ja, eben so Einzelaktionen, die dann mal gelingen, sieht man selten, finde ich.
Ich fand halt auch das System, was Marco Sturm da scheinbar vorgibt, ich kann ja verstehen, dass man gegen Schweden, Russland und auch gegen die USA teilweise, dass man sagt, okay, wir spielen hier ein bisschen defensiver und wir wollen versuchen, also wir versuchen erstmal so lange wie möglich 0-0 zu spielen und dann schauen wir mal, wie es nach vorne geht. Das kann ich schon nachvollziehen, so den Hintergedanken. Wenn ich mir aber den Kader angucke, dann sind das alles recht gute Offensivkräfte und Spieler, die nach vorne einiges drauf haben, wenn man sie in ihrer Liga sieht oder wenn man sie in ihrem normalen, sag ich mal, Spielalltag sieht. Und ich finde es immer kritisch und schwierig, wenn man dann Spieler in so ein System reinfährt, wofür sie vielleicht nicht gemacht sind. Also ich finde zum Beispiel Reimer und Elis, das sind zwar gute Zwei-Wege-Spieler, aber haben halt trotzdem sehr gute Offensivfähigkeit, würde ich so sagen. Also gerade Reimer
als, ja, logisch, ja.
Immer wiederkehrender Topscorer der DEL. Und ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, diese Spieler dann in so ein enges Korsett von Taktik zu schnüren. Oder ist das, sehe ich das Spiel dann vielleicht falsch und die sind halt einfach nicht gut genug, um dann gegen Schweden und Russland über 60 Minuten jeweils mithalten zu können?
Also ich würde vielleicht USA, Schweden, Russland mal ausklammern dann. Also ich denke, bei den drei Spielen kann man einfach sagen, wenn du da einen Sieg mitnimmst, also wenn du Punkte mitnimmst, schon gut. Wenn du einen Sieg mitnimmst, überragend, ja.
Ja, klar.
Es ist ja, also wir wissen ja, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Es war zwar eine gute Teamleistung und man hat dagegen gehalten, man hat auch die Schüsse einigermaßen ausgeglichen gestalten können. Also es war jetzt nicht total dominant von der USA, aber man hat da Glück gehabt, man hat einen sehr, sehr guten Kreis gehabt und hat halt auch den Vorteil gehabt, dass die USA sich eben noch nicht einspielen konnten. Das war das zweite Spiel zusammen nach einem Vorbereitungsspiel. Und das restliche Turnier bis jetzt zeigt ja, dass die USA auf jeden Fall sich gesteigert haben von diesem ersten Spiel weg. Also für mich völlig okay, egal wie, dass du halt dann Dreier holst in den drei Spielen gegen die großen Nationen. Ich finde halt, man kann sich gerade auch bei der Analyse der Spielweise und auch bei den Kritikpunkten auf das Slowakei-Spiel stürzen. Und auch da war das eben auffällig, dass vielleicht auch Spieler zu selten in die Position gebracht werden, wo sie erfolgreich sein können, obwohl Elis ja das Tor gemacht hat gegen die Slowakei. Und auch ja, hinten raus, einerseits für mich verständlich, warum man da jetzt nicht voll auf Sieg spielt, auf den Dreier, weil man eben schon den Dreier gegen die USA hat und halt vielleicht so mit einem Punkt schon mal zufrieden sein hätte können gegen die Slowakei. Zwei waren halt jetzt noch super mit dem Sieg im Penaltyschießen. Ja, aber klar, hätte ich da auch gern so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Initiative erwartet von der deutschen Mannschaft.
Ja, da fand ich halt, dass es sehr auffällig war, dass sie sich sehr schwer getan haben, selber das Spiel zu machen und selber für Offensive zu sorgen. Und was dann noch erschreckender war, dass sie in der Defensive teilweise größere Chancen zugelassen haben. Die Slowaken haben sie dann nicht genutzt, als teilweise in den Spielen zuvor. Beziehungsweise, dass diesmal die Schüsse dann vorbeigingen oder gehalten wurden. Ich fand, also die beiden Gegentore, da kannst du, also Greis beim ersten und aus dem Birken beim zweiten, kannst du jeweils eigentlich meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen. Der zweite sieht halt total bescheuert aus, aber das ist so ein Ding, was alle paar Monate irgendwie mal fällt und wo es, glaube ich, einfach nur daran liegt, dass es halt so eine Art, dass es so eine Techniksache der Goalies ist, dass sie so am Pfosten stehen und dass es dann halt leider passieren kann, dass sie da den Schuss dann auch mal am Schoner abbekommen. Manche Goalies halten den dann halt noch oder der fällt dann halt raus und in dem Fall ist er dann halt leider reingegangen. Das sieht halt, ja, wie gesagt, sieht doof aus, aber würde ich nicht so hochhängen. Aber ich fand halt, wie du schon sagst, gerade gegen Ende und in der Phase, wo sie dann immer besser wurden, ich habe schon noch ein bisschen mehr gewünscht und schon gedacht, da geht noch mehr. Und wenn du dir die Spieler anguckst, dann geht da auf jeden Fall noch mehr. Und ja, Wie du sagst, Abelshauser ist halt leider irgendwie noch nicht so richtig angekommen in der WM. Hoffe, dass es vielleicht Richtung Viertelfinale geht.
Ja, vor allem, ich glaube, jetzt Slowakei war halt vielleicht so das Übergangsspiel, ja, auch. Und jetzt kommen halt nochmal die Partien, da kann man wirklich was rausziehen, denke ich. Und da müssen halt dann auch so Spieler wie Abelshauser, alle eigentlich, ja, nochmal besser sein und nochmal auffälliger werden gegen eben Dänemark, Italien und gegen Lettland. Und dann, also wie gesagt, du brauchst halt jetzt, also gut, man kann nicht voraussetzen, dass Lettland alle drei Spiele gegen die großen Nationen verliert, aber die haben halt jetzt 9 Punkte, weil sie eben die drei Spiele gegen die kleineren in der Gruppe verlieren jetzt gegen Schweden 2-0, also haben gegen den ersten großen schon verloren, haben 9 Punkte. Deutschland hat 5. Im Endeffekt musst du halt das Spiel gegen Lettland gewinnen, dann kommt Lettland möglicherweise nicht auf 12 und dann bleibt Lettland bei 9 wahrscheinlich, so meine ich, weil es wahrscheinlich gegen die anderen beiden großen USA und Russland für Lettland auch Niederlagen gibt. Also dann bist du auf 8 und dann musst du eigentlich halt noch 2 Punkte holen, ne? gegen Dänemark, gegen Italien musst du eigentlich nur 1 von beiden gewinnen. Aber gegen Lettland musst du halt gewinnen. Also das sind jetzt die drei Spiele, Dänemark, Italien und Lettland sind halt die, aus denen man was ziehen kann. Dann Lettland wahrscheinlich mit Dreiseitel, auch wieder mit Hager. Ja, also da ist man halt auch deutlich besser aufgestellt. Ja, und das sind also die Punkte, die ich noch vielleicht noch ganz kurz abhandeln würde.
Hager,
Greis. Wie Sturm mit ihm verfährt oder wie Greis selber mit sich verfährt. wahrscheinlich eher Letzteres, ja. Und eine Geschichte hätte ich noch. Ja, der Kahun-Mauer kann ich immer wieder sagen, verstehe ich nicht. Das wäre ein Tandem, das würde mir wirklich gefallen. Verstehe nicht, warum man das nicht sieht. Und eine Sache noch. Powerplay Quarterback. Warum spielt da Dennis Seidenberg? Und warum spielt nicht zum Beispiel Abelshauser und warum spielt nicht Frankie Hörtler da?
Ja, danke. Ich hab gestern mit dem Kollegen Heiko Ulderb auch ein paar private Nachrichten auf Twitter doch hin und her geschrieben und ich habe ihm dann auch geschrieben, dass es mich total irritiert, Dennis Seidenberg in Überzahl an der blauen Linie zu sehen.
Ja. Weil, also ein wenig, also er spielt das halt einfach nicht, ja. Er spielt es halt einfach nicht in der NHL. Und also ich verstehe es nicht, weil man hätte, glaube ich, mit Abelshauser, mit Hörtler, selbst mit Yannick Seidenberg, Spieler, die Rolle übernehmen könnten, in der anderen Powerplay-Formation, in der einen ist er auf, der da hinten ist ja völlig klar. Und dann könnte man Seidenberg auch eben dafür schonen, also für die Minuten schonen, in denen er wichtig ist, ja, den er halt einfach defensiv stabil verteidigen soll, was er halt einfach mit der Spielweise hat er sein Geld verdient die letzten Jahre und nicht zu wenig, ja. Und das ist jetzt überhaupt keine Kritik an Dennis Seidenberg, er ist halt einfach nicht der Spielertyp, ja? Ich brauche den für andere Spielsituationen.
Ja, absolut. In Unterzahl ist er absolut wertvoll und auch, sag ich mal so, wenn es dann darum geht, ein Spiel gegen Ende, diese typische Crunch-Time, so dieses ein Spiel dann nochmal zu Ende bringen, wenn du so mit einem Tor führst oder sowas, Das ist absolut wertvoll. Aber wie gesagt, das irritiert mich, wenn er in so einer Überzahl hinterm Tor die Scheibe aufnimmt und sie nach vorne trägt. Er kann das und er ist auch, er kann auch mit der Scheibe umgehen, kann auch einen Pass spielen. Aber ich bin da total bei dir. Ich finde nicht, dass er in die erste oder zweite Überzahlformation, wenn es so gegen Ende einer Überzahl geht oder sowas, gerne. Aber ja, Frankie Hörtler, Konrad Abelshauser sollten da meiner Meinung nach auch spielen, ja.
Gut, Hager.
Wahrscheinlich erst Abelshauser, dann Hörtler.
Ja. Nicht unbedingt. Also hey, Hörtler, also mag ich. Echt. Also mag ich wirklich.
Ich mag ihn auch. Ich meinte nur, manchmal kann man ja auch Spieler in ihren Rhythmus bringen, wenn sie ein bisschen vermehrt Überzahl spielen. Ja.
Hager.
Ja, zwei Spiele finde ich zu viel.
Was, zu viel? Okay, also ja, verhältnismäßig zu viel.
Wie bitte?
Verhältnismäßig zu viel, dass es für Sigal Jeglic auch zwei Spiele gegeben hat für den Spielzutritt. Genau. Also das so meinst du, oder? Okay, ja, dann verstehe ich es. Also absolut würde ich gar nicht sagen, dass es zu viel ist, die zwei Spiele. Aber wenn du es vergleichst mit anderen Sperren, die es gegeben hat, oder mit der Sperre eben, Jeglic mit dem Schlittschuhtritt gegen
Thomas Rüfenacht.
Rüfenacht, genau. Dann ist es natürlich zu viel. Aber es war auch keine clevere Aktion.
Nein, also die Situation als Einzelnes betrachtet ist gerechtfertigt. Die Matchstrafe ist sowieso, Slewfooting ist immer eine Matchstrafe laut Regelwerk.
Regel 160.
Genau. Es ist immer eine Matchstrafe. Matchstrafe ist immer automatisch eine Einspielesperre plus das, was dann quasi noch über den Disziplinarausschuss quasi mehr oder weniger geregelt wird. Und wenn ich nur die Situation sehe, dann sage ich, okay, ist eine Weltmeisterschaft und da sind zwei Spiele, ist schon eine harte Strafe, aber es ist gerechtfertigt. Wenn ich jetzt aber, ich glaube, ein oder zwei Tage vorher war das mit Sigal Jeglic, wenn ich das sehe, wie der versucht, also wie der wirklich bewusst beim Wechsel dem Schweizer ins Gesicht mit dem Schlittschuh tritt. Und die Schlittschuhe sind scharf, also die Kanten sind scharf, also da kann einiges schief gehen. Und der kriegt auch nur zwei Spiele. Wenn ich das ins Verhältnis setze, dann verstehe ich die Strafe einfach nicht.
Ja,
dann ist es zu viel.
Ja, aber eigentlich muss ich sagen, Jeglic war zu wenig, ja. Also zwei für Hager WM-Ende und mehr für Jeglic für so eine Aktion. Also zwei Spiele ist ein Witz für einen Schlittschuhtritt, mit dem du kannst ihn töten, deinen Gegenspieler. Und das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben, sondern das ist tatsächlich so Richtung Hals, Richtung Schlagader. Also völlig verrückte Aktion. Hat halt auch gar nichts, also hat im Ehrenkodex des Sports nichts verloren, hat auf dem Eis nichts verloren. Geht einfach nicht.
Und er hat auch keine Ausrede. Also er kann jetzt nicht sagen, war aus Versehen, sondern das Video zeigt ja, wie er hinguckt und dann tritt. Ja. Also, aber wir wollten über Hager reden.
Nee, also klar ist es einfach eine blöde Strafe. Einfach überzogen, Slewfooting, Gegenspieler von hinten in die Beine, gefährlich, gesundheitsgefährdend. Ja. Und also, ja, gut, dass er wieder, pass auf, das war gegen Russland, das heißt, jetzt am Freitag fehlt er noch, ne? Am Freitagabend gegen Dänemark.
Ja.
Und das ist halt, also gerade, das ist halt gerade das, also wenn es ein Außenstürmer wäre, wäre es, denke ich, nicht so wild. Und dann da hat der Bundestrainer Möglichkeiten, nochmal eben einfach einen zu bringen, neu, wie jetzt auch David Wolf im Spiel gegen die Slowakei. Aber auf Center ist es halt echt bitter. Und vor allem dann auch in einer wichtigen Partie wie gegen Dänemark.
Und ausgerechnet Hager, der ja eigentlich in den ersten drei Spielen oder in den ersten beiden Spielen dann wirklich auch sehr präsent war und eigentlich fand ich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Gerade auch im ersten Spiel gegen die USA. Da hat er das Siegtor geschossen auch, ne? Ja.
Ja, genau. Ja, also ja. Komisch auch, also ich kenne solche Aktionen auch von ihm nicht. Nee. Also das ist irgendwie, also er ist schon einer, der schon auch dagegen hält, auch schon sich auch nicht abschütteln lässt, auch hart spielen kann, aber weiß ich auch nicht, was das dann war. Und dann haben wir noch Greiß, der, finde ich, zu viel spielt und der jetzt auch wohl sich verletzt hat. Also ich denke, dass er, also angeblich ist er, oder was heißt angeblich, Sport1-Kollegen haben wir gefragt, den Bundestrainer, wie da so der Prozess ist. Und es ist wohl so, dass eben Sturm und Kreis es miteinander entscheiden, wer spielt, ob er spielt. Und ich denke, dass er einfach sagt, er will spielen. Ja, also hätte ich auch Lust, immer für 18.000 dann zu spielen und auch viel zu tun zu haben. Finde ich gut. Würde ich vielleicht auch sagen, aber die Frage ist halt, sollte es der Bundestrainer nicht vielleicht ein bisschen anders steuern, denn du hast auf der Backup-Position kein Problem. Du kannst auch aus dem Birken gegen Russland oder Schweden reinstellen, kriegt vielleicht ein, zwei Gegentore mehr, kann schon sein, aber egal. Und aus dem Birken hat er gezeigt gegen die Slowakei, dass er eben so ein Spiel, oder dass man mit ihm zwischen den Pfosten so ein Spiel gewinnen kann. Also insofern hätte ich da lieber gesehen, wenn Greis schon früher eine Pause bekommen hätte und jetzt nicht die notgedrungene. Wobei ja. Er vielleicht selber sagt, er braucht den Spielrhythmus, er will jedes Mal spielen. Kann vielleicht auch so ein bisschen den Grund haben, dass er in seiner Karriere einfach zu viel auf der Bank gesessen hat. Ne? Er war ja eigentlich bis zur Vorsaison Backup in der NHL. Vielleicht hat er auch ein persönliches Problem damit, mit dieser Bank.
Man könnte ja sogar darüber diskutieren, dass er nicht zum Ende dieser Saison auch schon wieder Backup war. Weil Jaro Halak ja dann wieder hochkam, die Islanders ja noch so ein bisschen im Playoff-Rennen, noch mit kleinen Playoff-Chancen und Halak hatte ja sehr, sehr gute Zahlen in der AHL und hat ja dann auch mehr oder weniger den Posten wieder übernommen von Thomas Greiss.
Ja, wobei, also wenn du dir halt die Starts anschaust, dann waren die letzten beiden Jahre waren das halt Starts ja. Eines NHL Nummer 1 Goalies. So. Also ich glaube, in der Saison waren es knapp 50 Starts. Also und dann und vorher hat er halt irgendwie mal 15 bis 20 oder wenn es gut ging in Zeiten bei San Jose Sharks und so weiter. Ja, aber ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Was den Umgang mit Greis anbelangt.
Finde ich auch. Und auch das, was so ein bisschen durchgesickert ist, so durch die Blume, dass er mehr oder weniger selber entscheidet, ob er spielt oder nicht. Weiß ich nicht, auch nicht, ob das so der richtige Ansatz ist. Klar, der kommt von drüben und man ist dankbar, dass er da ist, aber man ist ja dann trotzdem irgendwie noch Head Coach und Chef irgendwie. Also ich weiß nicht, ob man das dann so... Ich glaube, in anderen Sportarten gibt es das nicht. Also mir fällt nur eine Sportart ein, wo einer sich bei der Nationalmannschaft erlauben dürfte, zu entscheiden, ob er spielt oder nicht. Und das wäre Basketball, das wäre Dirk Nowitzki. Aber der ist halt auch der absolute Superstar im deutschen Basketball. Mhm. Und jetzt beim Eishockey sehe ich Thomas Greiss jetzt nicht als den absoluten Superstar des Teams an, dass ich sage, er kann jetzt entscheiden, ob er spielt oder nicht. Aber vielleicht ist es auch falsch und Marco Sturm entscheidet das. Aber es ist schon richtig, gegen Russland hätte er nicht unbedingt spielen müssen.
Wie er spielt, wenn er spielt, findet man gut. Dass er so viel spielt, findet man nicht gut. Dass er Hitler-Bildchen liked, findet man auch überhaupt nicht gut. Das sprechen wir vielleicht auch noch an. Ansonsten zu dem Thema, dass ich jetzt nicht weiter vertiefen will, vielleicht willst du weiter vertiefen, dann können wir es gerne machen. Ansonsten kommen wir zu Trivia, aber zu dem Thema habe ich heute nochmal einen ganz guten Artikel gelesen, der die Geschichte zusammenfasst. Retweetet vom Kollegen Sven Metzger, @zugzwang74. Hallo Sven. Schön, dass du uns hörst. Ja. Und eben vom Deutschlandfunk Sport, @dlf_sport. Was dürfen Sportler in sozialen Netzwerken liken? Ist die Vorbildfunktion wichtiger als die Meinungsfreiheit? Bitte lesen, wer sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
Oder wem das glaube ich auch. Ja. Auch auf, bei mir sieht man das auch. In meiner Timeline war es Christian Baumeier @Wally44, der da das erste Mal so wirklich darauf aufmerksam gemacht hat, der da ein bisschen Recherchearbeit betrieben hat.
Hallo Wally,
vielleicht bald Gast bei uns.
Der ist in Paris, oder? Bitte? Der ist in Paris. Schaut er auch ein Halbfinale?
Nee, ist heute zurückgekommen.
Ah, okay, ist wieder da. Okay. Mhm. Ja, nächste Woche dann wahrscheinlich, oder?
Ja, müssen wir mal anfragen. Mhm. Wenn er noch dran ist, kann er jetzt mal schreiben, ob er nächste Woche Zeit hat.
Gut, Trivia.
Jo.
Ich fange an dieses Mal. Ich hatte eigentlich eine, die war dann aber gar nicht richtig. Verdammt, das wäre eine NHL-Trivia gewesen, aber die hat es mir irgendwie zerhauen heute. Ihr wisst, liebe Hockey-Buddies-Hörer, die meiste Vorbereitung der Sendung geht mit der Trivia drauf. Alles andere ist, also die Sendung ist überhaupt nicht vorbereitet. Wir reden einfach über Eishockey, aber die Trivia, die bereiten wir natürlich wieder vor. Und meine Frage an dich, Tom, ist jetzt, nenne mir zwei Spieler des aktuellen finnischen WM-Kaders, die mit Finnland bei der U20-Weltmeisterschaft 2016 Gold geholt haben. Diese jungen Finnen, Patrik Laine natürlich der Star dieser Mannschaft, aber der ist ja nicht mit dabei, das weißt du. Aber nenne mir zwei Spieler, die jetzt eben bei der Weltmeisterschaft mit dabei sind, also der Weltmeisterschaft der Senioren und die eben auch 2016 im Kader der finnischen U20 bei der Weltmeisterschaft waren. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Also einer ist Sebastian Aho.
Right. Erst 19 Jahre alt, Wahnsinn. Spielt auch, spielt eine gute Weltmeisterschaft. Insgesamt Finnland finde ich nicht gut, aber Aho ist schon auffällig, macht auch Spaß.
Oh, über die Finnen bei der WM könnten wir auch reden, ne? Die haben sich ein bisschen blamiert, aber ist egal. Ist der, wie alt ist der Mikko Rantanen? Ist der schon zu alt, ne?
Da ist er, Mikko Rantanen, der Zweite.
Es wäre ist noch, er?
Ja, ja.
Oh, wow.
Genau. Er ist 20 erst, ne? Also das meint man immer gar nicht. Also Aho und Rantanen spielen auch in einer Reihe jetzt bei der Weltmeisterschaft, haben es zumindest zuletzt gegen Slowenien getan. Und Aho hat für die Carolina Hurricanes in dieser Saison 24 Tore geschossen als 19-Jähriger. Ja. Also alle spricht über Laine, aber das ist auch ein super Wert. Gedraftet an Nummer 35 2015 von den Hurricanes. Und Rantanen hat auch 20 plus geschossen für die Colorado Avalanche. Wo ist das Profil? Ich glaube, er hat 20 genau geschossen.
Ich glaube auch, ja.
Ja, genau. Also 20 Tore für die Colorado Avalanche in seiner ersten vollen NHL-Saison. 20 Jahre alt gedraftet an 10, 2015. Genau, die zwei sind korrekt. Also Frage richtig beantwortet. Jesse Puljujärvi spielt auch noch jetzt bei der WM. Nicht besonders auffällig, war ja auch bei der U20-WM 2016 mit dabei, von den Edmonton Oilers. Also hätte ja theoretisch ja auch noch, also ist in der Organisation der Edmonton Oilers, ist aber jetzt schon bei der Weltmeisterschaft gewesen. Ja, da bin ich auch gespannt auf den in den nächsten Jahren. Denn jetzt die Saison war jetzt noch nicht so gut, NHL-mäßig, 28 Spiele, ein Tor. 7 Assists und dann wieder bei den Bakersfield Condors gespielt in der AHL. Aber das ist natürlich auch einer, der in den nächsten Jahren kommt und der nochmal ein zusätzlicher, das wäre halt ein Winger für entweder Dreisaitl oder McDavid, wenn es dabei bleibt, dass die beiden auseinander bleiben. Also ja, das sieht schon gut aus für die Oilers in den nächsten Jahren.
Als sie ihn gedraftet haben, wurden ja gleich die Jaro Kuri oder Kuri Vergleiche gezogen. Gretzky und Kuri hatten ja zusammengespielt. Noch weil du ja bei Rantanen die Colorado Avalanche angesprochen hast, muss ich gerade lachen, weil ich das Zitat von Nathan MacKinnon gelesen hatte Anfang der Woche, der gesagt hat, es tut gut, jetzt bei der WM mal wieder bei einem sehr guten Team zu spielen. Ist ja jetzt auch, also MacKinnon spielt ja bekanntlich auch bei den Colorado Avalanche, die 47 Punkte in der Hauptrunde der NHL gesammelt haben.
Ja, und Landeskog bei den Schweden.
Ja. Heute auch getroffen, ne?
Ja, und ist mir jetzt auch, ehrlich gesagt, bei der Weltmeisterschaft auch sehr als einfach physisch starker Spieler auch aufgefallen. Nicht nur als halt ein guter Zocker und Scorer, sondern der hält auch echt dagegen und teilt aus.
Ja.
Also, Frage richtig beantwortet. Glückwunsch.
Danke. Ich muss, pass auf, ich gestehe, ich habe die IIHF-Seite offen, aber nicht die finnische Seite.
Okay.
Aber auf der rechten Seite hast du die Scoring-Leaders.
Ja.
Und da ist Rantanen der Letzte, der noch in dieser Liste drin ist. Aber ich war mir nicht sicher, also deswegen habe ich gesagt, der ist, glaube ich, zu alt. Aber du sagst ja, der ist 20. Also das hätte ich nicht gedacht. Das war geraten. Bei Aho wusste ich es.
Okay, gut.
Aber da bin ich ehrlich. Mehr ehrlicher Haut.
Also ein bisschen gecheatet. Unbewusst, ganz leicht gecheatet.
Ja, ein bisschen.
Frechheit.
Frechheit.
Hast du auch eine Frage?
Ich habe auch eine Frage, ja. Meine Frage ist auch, ja, nee, meine Frage ist NHL. Und zwar, Ottawa Senators haben jetzt die Chance, in das Stanley Cup Final einzuziehen. Und die Anaheim Ducks auch. Und das war ja das Stanley Cup-Finale vor 10 Jahren, was die Anaheim Ducks für sich entscheiden konnten, 2007. Jetzt ist meine Frage, in diesen Stanley Cup Playoffs 2007 gab es 3 Topscorer. Alle 3 haben für die Ottawa Senators gespielt. Nenne mir diese 3 Spieler. Bonus, wie viele Punkte hatten sie?
Was? Wie viele Punkte?
Die hatten alle gleich, also die 3 hatten gleich so, okay, viele Punkte.
Also die drei, die Scorerliste nach den Playoffs auch angeführt haben.
Genau.
Alfredsson auf jeden Fall mal, Daniel Alfredsson.
Yep.
Senators. Spezza.
Yep.
Und
muss soll ich dir einen Tipp geben?
Nee, muss ja damals Danny Heatley gewesen sein, oder?
Ja, ich denke, genau den Tipp wollte ich dir geben zu diesem Twitter-Account 50 and 07. Ja, das stimmt.
Ja.
Das ist komplett richtig, ja.
Aber Punkte weiß ich nicht. Ich sag mal 21.
Oh, knapp 22.
Oh, fuck.
Aha.
Aber da bin ich zufrieden.
Einer von den dreien hat 14 Tore geschossen.
Ja, Alfredsson hat die Tore gemacht, oder?
Genau. Alfredsson hat 14 Tore, 8 Vorlagen.
Ja, genau. Ja.
Und Spezza und Heatley jeweils 7 Tore, 15 Vorlagen.
Wie war das Finale? 4-1 oder 4-2? War eine ganz klare Geschichte, gell? Also, was heißt ganz klar, weil war schnell vorbei. Ja, ich hätte damals ganz gerne eigentlich so eine längere Serie gesehen und Senators haben mir damals schon viel Spaß gemacht. Und das war so mit das waren so die ersten Jahre, wo ich wirklich dann auch in den Nächten dann geschaut habe. Und auch in dem Fall, weiß ich, 2007 habe ich das Finale irgendwie nicht gesehen, weil da war ich irgendwie unterwegs. Und genau deswegen hätte ich mir eine längere Serie gewünscht, weil ich eben zu Beginn des Finals nicht da war, irgendwie im Urlaub oder sonst was. Und dann war ich zurück und dann war es schon vorbei.
Okay.
Eben mit dem Cup der Anaheim Ducks, schon damals mit Ryan Getzlaff und mit Corey Perry, die auch jetzt wieder die Chance haben auf den Stanley Cup, weil sie nämlich die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl und Connor McDavid ausgeschaltet haben. Runde Geschichte. Tom, wie und wo verfolgst du denn in den nächsten Tagen Eishockey und was?
Ja gut, halt WM immer abends läuft dann halt so. Halt auf den bekannten Stellen. Und halt NHL-Playoffs gehen ja dann schon morgen Nacht los mit Nashville gegen Anaheim Spiel 1. Und da werde ich dann auch versuchen, dann so viel wie möglich mir anzuschauen.
Wo liest man denn von dir?
Momentan tatsächlich nur auf Twitter.
@BeatBulette.
Genau, @BeatBulette mit Doppel-D.
Und dazu bist du ja bekanntermaßen die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
Ja. Aber du bist ja auch die bessere Hälfte der Hockey Buddies, müssen wir ja auch sagen.
2 bessere Hälften, super.
Ja. Und dich liest man auch auf Twitter unter @fetzi6.
So ist es. Genau. Und jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal auch mal so die Spiele aufgemacht, jetzt auch der Weltmeisterschaft. Dann, es hat ja jetzt also von, was war jetzt? Kanada, Frankreich. Das war ja heute Abend, habe ich jetzt leider gar nichts gesehen. Werde ich noch mal ein bisschen reinschauen, denn das war so für mich jetzt so ein Topspiel, weil Frankreich spielt echt gut. Kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass Frankreich und Schweiz aus deutscher Sicht Gott sei Dank nicht in der deutschen Gruppe sind. Also du hast ja auch in der anderen Gruppe mit Kanada, Tschechien und Finnland 3 große Namen und dann halt eben Schweiz, Frankreich noch mit dazu. Ja, Norwegen punktet auch. Ja, und jetzt auch in den nächsten Tagen gibt's, also finde ich, nochmal so ein richtig geiles Spiel halt am Samstagabend Kanada-Schweiz, ja. Am Samstag, 13. Mai, ist eigentlich so jetzt, was noch kommt an Gruppenspielen, außer halt dann Deutschland gegen Lettland und Russland gegen USA haben halt noch am Dienstag, 16. Mai. Also Dienstag, 16. Mai haben wir 16.15 Uhr Russland-USA und um 20.15 Uhr dann Deutschland, Lettland.
Kanada, Finnland am 16. kommen vielleicht dann auch, aber da guckt man ja dann Deutschland.
Genau, so wird es wohl sein und ja, dann schauen wir uns das an und hören uns dann bald wieder mit Fokus Conference Finals in der NHL und Eishockey-Weltmeisterschaft.
Genau.
Erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.